Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir sind immer noch am Anfang, sagt die Bundeskanzlerin.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Angela Merkel heute in ihrer Regierungserklärung. Und für ihre Verhältnisse ist sie da sehr, sehr deutlich geworden. Sie ist nämlich nicht einverstanden damit, wie einige Bundesländer die Corona-Lockerungen umgesetzt haben. Mehr zu dieser Regierungserklärung und auch zur Debatte im Bundestag über die Corona-Maßnahmen im frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 23. April. Und wir kümmern uns um binationale Partnerschaften. Ich habe drüber gesprochen mit Ricarda aus Berlin. Sie hat ihren Verlobten seit Februar nicht mehr gesehen. Der ist Iraner, lebt in der Türkei. Und wegen Corona können bzw. dürfen sich die beiden eben nicht sehen. Und Ricarda und ihr Verlobter hatten wirklich große Pläne in diesem Jahr.
Ursprünglich war der Plan, jetzt im Frühjahr zu heiraten. Ich hatte einen Flug für Mitte März und dann kam die Flugabsage und die Grenzschließung. Und jetzt stehen wir eigentlich da mit einem großen Fragezeichen.
Wie Ricarda mit dieser Situation umgeht, erklärt sie euch in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Öffnungsdiskussionsorgien. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen von euch das neue Lieblingswort wird. Gesagt hat es die Kanzlerin Angela Merkel ja in dieser Woche und im Endeffekt hat sie damit Kritik geübt. Es geht um die Corona-Lockerungen, die es ja seit Anfang der Woche in Deutschland gibt. Zum Beispiel dürfen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Und Angela Merkel soll eben Anfang der Woche über diese laufende Debatte gesagt haben, das seien Öffnungsdiskussionsorgien. Heute hat sie im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben zur Corona-Krise und darüber sprechen wir jetzt mit Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Franziska, ist Angela Merkel immer noch so skeptisch, was die Lockerungen angeht?
Also wenn man sich ihre Regierungserklärung anhört, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass sie weiterhin ziemlich besorgt ist. Sie sagt da Sätze wie, dass man das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag nicht riskieren sollte. Sie geht davon aus, dass die Pandemie uns noch länger begleiten wird und dass das Land schneller aus der Krise kommt, wenn jetzt Disziplin aufgebracht wird. Und für die Bundesländer, die ja großteils für die Lockerungen zuständig sind, da hat Merkel ziemlich kritische Worte parat.
Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.
Ja, das sind für Angela Merkel wirklich deutliche Worte. Hat sie da eigentlich einzelne Länder direkt angesprochen?
Nee, das hat sie nicht gemacht. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall auf so ein bisschen auf Nordrhein-Westfalen gemünzt.
Ja.
Denn der dortige Ministerpräsident Armin Laschet, der will nächste Woche schon über weitere Lockerungen sprechen. Er hat da besonders Kinder und Jugendliche im Blick. Also er will, dass Sportplätze, Spielplätze, aber eben auch Kitas und Schulen wieder öffnen.
Also weitere Debatte über Lockerung. Ihr Zitat da mit den Öffnungsdiskussionsorgien, das fanden ja viele nicht so gut und haben ja vorgeworfen, dass sie eine Debatte im Endeffekt unterdrücken möchte. Hat sie dazu was gesagt?
Naja, also indirekt hat sie das schon nochmal aufgegriffen. Und zwar hat sie jetzt bei ihrer Rede heute gesagt, dass Kritik natürlich immer erwünscht sei und angehört würde. Sie hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr durchaus bewusst ist, was diese Einschränkungen für das Land auch bedeuten.
Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle, individuell aber auch als Gesellschaft, belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
Bisher sind ja die Maßnahmen der Regierung ja trotz einiger Kritikpunkte weitestgehend mitgetragen worden, auch von den Oppositionsparteien. Ist das immer noch so?
Also die politische Diskussion, die, das muss man sagen, die wird jetzt doch wieder etwas schärfer. Also man kann sagen, das politische Tagesgeschäft, das kommt langsam wieder in Gang. Kritik am Kurs der Regierung, die kommt vor allem von AfD und FDP. Also AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, der sagt, dass Bürgerinnen und Bürger von alleine Abstand halten und dass deshalb jeder selbst für Schutzmaßnahmen verantwortlich sein kann. Und FDP-Chef Christian Lindner, der hält die Einschränkungen für überzogen. Er hat nochmal gefordert, dass ein Ausgleich zwischen Gesundheit und Freiheit gefunden werden muss. Und seine Partei, die kritisiert auch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, die die Koalition ja jetzt gerade beschlossen hat.
Was ist mit den anderen Parteien?
Ja, die Linkspartei, die stört sich vor allem am uneinheitlichen Vorgehen der Bundesländer. Die befürchtet nämlich, dass dadurch die Maßnahmen weniger akzeptiert werden. Und die Grünen, die wollen den Kurs erstmal weiter unterstützen, den die Politik da gerade fährt, also die Regierung. Aber auf lange Sicht fordern sie ein Konjunkturpaket und das soll sich bitte am Klimaschutz orientieren.
Angela Merkel hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie gehalten. Sie ist weiter skeptisch, was die Diskussion über die Lockerungen der Maßnahmen angeht, bekommt aber inzwischen auch wieder mehr Gegenwind. Die Infos von Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit dieser Situation, also mit dieser Corona-Krise, in der wir ja alle gerade stecken, hätte niemand gerechnet. Dass es eine weltweite Pandemie gibt, Grenzen geschlossen werden, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt, niemand hätte sich das so konkret vorstellen können. Dabei werden solche Szenarien durchaus durchgespielt, beziehungsweise sie wurden schon durchgespielt, und zwar im vorigen Oktober in New York, und zwar bei der Veranstaltung Event 201. WDR-Reporter Jürgen Döschner kann uns mehr dazu sagen. Jürgen, was war das für eine Konferenz?
Ja, das war ein ganz erlesener kleiner Kreis, rund ein Dutzend Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter, aber auch Vertreter des CDC, der US-Gesundheitsbehörde und der Vereinten Nationen aus verschiedenen Ländern, unter anderem übrigens auch aus China, und ein Vertreter der deutschen Lufthansa war dabei. Eingeladen hatte die Johns Hopkins Universität, also das Center for Health Security, das kennen wir alle von dieser berühmten Statistik, die
uns immer die Zahlen liefern.
Über die Zahl der, genau, das ist ein schon bekannter Name, aber auch das Weltwirtschaftsforum, auch nicht unbekannt, und die Bill Gates Stiftung, und ebenso berühmt dafür, dass sie sich um diese Frage der Pandemiegefahren gekümmert hat. Und dieser Kreis kam für einen Tag zusammen und hat dann eben dieses Planspiel gemacht.
Und wie läuft so ein Pandemieplanspiel ab? Was machen die da?
Also man hat das versucht, so realistisch wie möglich zu machen, indem man zum Beispiel eine Nachrichtensendung nachgestellt hat, in der verkündet wurde, dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, ein Coronavirus, das leichte Grippesymptome hervorruft, dann aber sich zu einer sehr starken und gefährlichen Lungenentzündung entwickeln kann. Dieses Virus sei dann auch vom Mensch zu Mensch übertragbar, breitete sich aus. Es gibt keinen Impfstoff, kein Medikament dagegen. Das kommt uns allen heute ziemlich bekannt vor. Und dann hat man geschaut, eine Woche wirkt dieses Virus in der Gesellschaft, zwei Wochen, welche Maßnahmen müssen für welchen Bereich ergriffen werden. Dann hat man unter den Experten darüber diskutiert, was möglich und was nötig ist.
Wenn du das jetzt so erzählst, Jürgen, klingeln bei mir natürlich sofort alle Alarmglocken, weil ich denke, oh Gott, wenn das jetzt Verschwörungstheoretiker hören, die schreien wahrscheinlich alle, weil die gesagt haben, siehste, ich wusste es doch schon immer und andere wussten es auch schon vorher. Also inwiefern ist das jetzt etwas, was man mit unserer aktuellen Situation dann tatsächlich auch abgleichen kann?
Also die Verschwörungstheoretiker, die gibt es tatsächlich, die das unter diesem Blickwinkel betrachten und sagen, das ist entweder erfunden worden von irgendwelchen bösen Menschen, dieses Virus, oder also überhaupt nur erfunden worden, nur ein Gedankenspiel. Aber es ist viel da an wissenschaftlicher Basis, dass man da ein Coronavirus genommen hat. Das hat ja damit zu tun, dass diese Varianten des Virus und auch dieser Weg vom Tier zum Menschen ja in der Vergangenheit schon vorgekommen ist. Das hat in der Wissenschaft schon immer dazu geführt, dass sie gesagt haben, wenn wir eine Pandemie bekommen mit einem gefährlichen Virus, dann kommt das daher. Und die Wirklichkeit, die wir heute haben, da muss man sagen, die überholt das, was da in dem Planspiel entwickelt worden ist. Also man hat sich das nicht so schlimm vorstellen können, offenbar. Da haben beispielsweise die Vertreter der Wirtschaft gesagt, ja, wir müssen immer darauf achten, dass da eine Balance ist zwischen dem Gesundheitsschutz, aber auch dem Schutz der Weltwirtschaft. Die Diskussion kennen wir heute auch, nur haben wir heute ganz andere Dimensionen. Man hat sich in diesem Planspiel beispielsweise nicht vorgestellt, dass alle Länder ihre Grenzen und ihre Flughäfen dicht machen. Und man hat darüber gesprochen, dass man den Luftverkehr zum Beispiel sowohl für Passagiere als auch für Waren weiter aufrechterhalten will. Das ist zum Beispiel dafür, wie die Wirklichkeit dann auch solche Wissenschaftler, die sich eigentlich sehr gut auskennen, in ihren Vorstellungen überholen.
Das heißt, hätten wir besser vorbereitet sein können oder nicht?
Ja, das hätten wir auf jeden Fall. Das haben andere Planspiele und andere Studien ja auch schon gezeigt. Ich glaube, die Gefahr einer Pandemie, die wurde so ein bisschen verdrängt. Man hat das immer als so eine Katastrophenthese dahingestellt, so wie der Einschlag eines großen Meteoriten, und hat gesagt, ja, könnte theoretisch passieren, ist aber relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn wir solche Wissenschaftlerwarnungen hören, ich werde da manchmal auch an das, was in Fukushima passiert ist, erinnert, dann müssen wir das, was da beschrieben wird als mögliche Gefahr, nicht durch zwei teilen, so wie wir das manchmal machen und auch im Fall von Fukushima gemacht haben, sondern wir müssen das, glaube ich, mal zwei nehmen, weil die Wirklichkeit, das sehen wir jetzt an dieser Pandemie, ja, oft dann noch schlimmer ist als das, was wir uns in den Studien und in der Theorie ausgedacht haben.
Hätten wir besser vorbereitet sein können auf die Corona-Pandemie? Also es werden zumindest solche Szenarien durchgespielt. Infos dazu habt ihr bekommen vom WDR-Reporter, Journalisten Jürgen Döschner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist das eine Extrem, dass man als Paar im Moment so oft und viel aufeinander hängt in dieser Corona-Situation, dass man eigentlich nur noch die Wahl hat, sich 24/7 verliebt anzugucken oder sich einfach nur anzickt und annervt. Oder man erlebt das andere Extrem, nämlich dass man sich als Paar überhaupt nicht mehr sehen kann, weil man eben nicht im selben Land wohnt. Die Grenzen sind dicht, die Flüge sind abgesagt. Das war's dann erstmal. Binationale Paare haben es im Moment wirklich nicht einfach. Ricarda aus Berlin kann uns sagen, wie die Situation im Moment für sie ist, denn ihr Freund ist Iraner und lebt in der Türkei. Ricarda, wann habt ihr euch denn das letzte Mal gesehen?
Das letzte Mal haben wir uns gesehen Anfang Februar. Da war ich vor Ort und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.
Und wie löst ihr das jetzt im Moment? Also auch so Videochat?
Genau, wir telefonieren täglich, mal mit, mal ohne Video. Wir versuchen uns gegenseitig am Alltag des anderen teilhaben zu lassen, durch Fotos, durch kleine Videos. Und mehr gibt es dann ja quasi gerade nicht.
Und die Sehnsucht ist wahrscheinlich so komplett am Anschlag.
Genau, ja. Das ist sie.
Was hattet ihr denn eigentlich geplant jetzt so zu zweit im Frühling und Sommer, also ohne Corona?
Genau, ursprünglich war der Plan, jetzt im Frühjahr zu heiraten.
Oh.
Ich hatte einen Flug für Mitte März für die Türkei, der wurde dann eben abgesagt aufgrund der aktuellen Lage. Und wir haben gerade keine Idee, wie es weitergeht.
Ihr wolltet in der Türkei heiraten?
Genau, genau. So okay. War die Idee. Ich wäre jetzt im März geflogen. Wir müssen zusammen zum Standesamt. Das geht nicht mit Vollmachten oder anderen Möglichkeiten. Beide Personen müssen vor Ort sein. Und uns wurde gesagt, dass man eigentlich dann binnen 14 Tagen einen Termin bekommt. Also hätte alles geklappt. Wären wir jetzt schon verheiratet, schätze ich. Und dann kam die Flugabsage und die Grenzschließung und alles, was du eben schon zusammengefasst hast. Und jetzt stehen wir eigentlich da mit einem großen Fragezeichen und wissen erstens nicht, wann wir uns wiedersehen können überhaupt, wann es wieder Flüge gibt. Und was die Hochzeit betrifft, ist gerade alles offen.
Und wie geht ihr jetzt mit dieser Situation um? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur eine emotionale Achterbahnfahrt.
Wir machen das eigentlich, was uns bleibt. Wir sprechen uns gegenseitig Mut zu und wir erfreuen uns an dem Plan, den wir eigentlich haben. Aber es ist richtig anstrengend, es kostet richtig viel Kraft und Energie. Und wir sind da ja nur ein Beispiel von zahlreichen.
Von also ganz vielen.
Ja.
Es gibt natürlich auch binationale Paare, die auch schon Familie haben, einfach wo Kinder nochmal involviert sind. Ne? Das heißt, diese Familien sind eben im Moment im schlimmsten Fall getrennt voneinander. Es gibt in Deutschland einen Verband, in dem haben sich eben viele binationale Familien und Paare organisiert. Du auch. Und ihr habt eine Petition gestartet, eben jetzt in dieser Corona-Krise. Und ihr richtet euch in dieser Petition auch an die Bundesregierung. Was erhofft ihr euch denn?
Genau, es gibt diese Petition mit dem Titel Corona-Rettungsschirm für binationale Paare. Und noch läuft sie und natürlich freuen wir uns über mehr Unterschriften. Für mich persönlich ist mir erstmal wichtig, dass Familien und Paare wie wir überhaupt auf dem Schirm sind und mitgedacht werden und dass unsere Situation berücksichtigt wird. Und dann geht es natürlich darum, dass Lösungen aufgezeigt werden. Und das läuft eigentlich auf zwei Ebenen. Erstmal ist es so, dass Paare wie wir, wo nicht beide aus dem gleichen Land kommen, sowieso richtig viele bürokratische und finanzielle Hürden haben. Das wäre der größere Rahmen. Da hat dieser Verband viele gute Forderungen, wie zum Beispiel, dass eine Verlobung reicht, damit man gegenseitig sich besuchen kann und einen Aufenthalt bekommt. Und jetzt ganz konkret ist das eben eigentlich auch das, dass es Möglichkeiten gibt, dass die Familie und Paare zueinander kommen können und beieinander sein können.
Jetzt kann man natürlich so eine Petition machen, aber am Ende, denke ich mal, hast du doch auch einen Wunsch, der dann irgendwie auf dem Zettel stehen soll. Also was möchtest du?
Ganz persönlich wünsche ich mir natürlich, wie wahrscheinlich andere, dass die Situation so schnell wie möglich vorbei ist, dass es wieder Flüge gibt, dass wir sicher zueinander fliegen können und dann heiraten können. Und unser Plan ist, dann hier gemeinsam in Berlin zu leben und sonst abwarten und hoffen letztendlich.
Wegen Corona haben auch binationale Paare im Moment wirklich keine leichte Zeit. Ricarda aus Berlin hat uns ihre Situation mal geschildert, denn ihr Freund ist Iraner, lebt in der Türkei und die beiden haben sich jetzt seit Februar überhaupt nicht mehr sehen können und wissen auch nicht, wann sie das wieder schaffen werden. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Spannendste erzählen wir uns natürlich immer dann, wenn ihr gerade nicht zuhören könnt. Rahel und ich haben uns gerade darüber unterhalten, was wir schon mal alles verlegt haben. Du eine Kette, Rahel, ne?
Richtig? Ja, die Kette, die geerbte Kette von meiner Oma.
Aber wiedergefunden? Ja.
Meine Mama hat sie dann unter meinem Bett in meinem alten Kinderzimmer wiedergefunden. Ich habe angefangen zu heulen. Ne? Aber es hat anderthalb Jahre gedauert, bis sie dann wieder da war.
Ich habe wirklich mal meinen Ehering verlegt, 48 Stunden schlechte, sehr, sehr schlechte Laune im Hause Meschkat, aber dann doch glücklicherweise in der Sofaritze unterm Ding da, unterm Polster wiedergefunden. Es war ganz schlimm. Eine Frau in den Niederlanden hat sich jetzt auf jeden Fall auch ziemlich gefreut, so wie Rahel und ich. Die hatte nämlich vor Monaten schon eben ihren Ehering verloren. Rahel hat die ganze Geschichte für uns.
Ja, also Iris van den Boom, die saß im Oktober im vergangenen Jahr in ihrem Auto und dann passierte das.
Ich habe meine Hände auf das Steuer. Ich hatte meine Hände am Steuer und gucke so auf meine linke Hand und bemerke plötzlich, der Ehering ist weg. Wie kann das?
Hä? Die Trauring ist weg. Wie kann das?
Ja, wie kann das, ne?
Wie kann das? Also sie hatte keine Ahnung, wo sie ihren Ehering verloren haben könnte, hat überall gesucht, hat auf Twitter, Facebook sogar nach Hilfe gefragt, aber es passierte nichts. Bis vor jetzt ein paar Tagen hat sich dann ein Landwirt gemeldet und der hatte ihren Ehering auf seinem Acker, 35 Kilometer entfernt von dem Ort, wo Iris van den Boom wohnt, hat er den Ring gefunden mit seinem Metalldetektor. Ja, mit seinem Metalldetektor ist er anscheinend, geht er seit 30 Jahren über seinen Acker und guckt, ob er da irgendwie was findet. Hat zweimal bisher was gefunden und einmal davon eben diesen Goldring von Iris van den Boom.
Ja, aber Entschuldigung, wie ist der denn da hingekommen? Ich meine, wie verliert man denn seinen Ehering auf dem Acker, auf dem Feld?
Ja. Also Iris van den Boom, die ist Reiterin und dieser Ring muss ihr im Reitstall irgendwie vom Finger gerutscht sein, dann in den Pferdemist gefallen sein, also keine Ahnung, beim Ausmisten oder wie auch immer. Dieser Pferdemist von dem Reitstall wird nämlich weiterverarbeitet zu Dünger. Und der Landwirt, der den Ring gefunden hat, der hatte seine Champignons mit diesem Pferdemist gedüngt auf dem Acker. Und so kam der Ring auf den Champignon-Acker. Und Iris van den Boom, die hat ihre Lektion jetzt auf jeden Fall dadurch gelernt.
Ich merke auch, dass der Ring etwas zu locker sitzt. Ich werde ihn also etwas enger machen lassen und natürlich besser aufpassen.
Und ja, ich bin dann natürlich auch alert auf.
Geile Geschichte.
Es ist wirklich auch so jetzt, wenn man dann immer diese Verkettung hört, ne, dann ist die und dann ist der runter in dem Pferdemist, der Pferdemist auf den Acker, dann mit Champignons und dann läuft der Typ mit dem Metall, das gibt's auch alles gar nicht. Aber es stimmt, ne?
Eine das denkt man Geschichte. Wirklich ja immer, sowas gibt's gar nicht, aber es gibt's.
Ja. Hauptsache, man findet die Dinge wieder. Das ist ja das Allerwichtigste, Rahel. Du die Kette, ich den Ehering und alle anderen finden alles andere vielleicht auch wieder.
Also vielleicht.
Vielleicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das kennen wir bisher nur aus New York oder aus der Lombardei in Italien. Zwei Gebiete, die ja besonders betroffen sind von Corona. Tote Menschen, die in Massengräbern bestattet werden. Kühlcontainer für Verstorbene hinterm Krankenhaus. In Manaus, das ist eine Stadt in Brasilien im Amazonasgebiet, da sieht das allerdings ähnlich aus. Rund 1,8 Millionen Menschen leben dort. Und das Gesundheitssystem kommt jetzt schon an seine Grenzen, obwohl die Corona-Pandemie dort eigentlich erst erst beginnt. Trotzdem will Jair Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, die Corona-Beschränkung in dieser Woche noch aufheben. Mehr dazu jetzt von Ivo Maruschek aus dem ARD-Studio Südamerika. Ivo, wie breitet sich das Coronavirus denn gerade aus in Brasilien?
Ja, also die Kurve zeigt immer noch ziemlich steil nach oben. Das ist das Problem. Also es gibt relativ viele Neuansteckungen immer noch. Wir haben jetzt an die 50.000 Fälle und knapp 3.000 Tote. Und wie gesagt, es ist noch kein Ende in Sicht. Die Kurve wird nicht flacher. Und das Problem ist vor allem, dass das Virus jetzt nicht mehr nur in den reichen Vierteln auftritt. Die haben gute Kliniken. Das waren die ersten Fälle. Die haben das aus Asien oder Europa eingeschleppt. Sondern es gibt auch immer mehr Ansteckungen in den armen Vierteln, in den Favelas. Und dort kommt das Gesundheitssystem einfach viel schneller an seine Grenzen. Und die ersten Anzeichen dafür haben wir eben, du hast es gesagt, in Manaus. Da bekommen wir schon ganz dramatische Bilder und Berichte, aber auch in den großen Städten im Süden, also São Paulo, Rio de Janeiro. Ich habe mit einer Ärztin aus einer Intensivstation dort geredet und die sagt auch, also wir kommen jetzt an unsere Grenzen. Unsere Betten sind eigentlich alle belegt, die wir haben, und wir haben keine Beatmungsgeräte mehr.
Trotzdem will ja der neue Gesundheitsminister, den Bolsonaro eingesetzt hat, erst vor kurzem, der will diese Beschränkungen ja jetzt schon lockern. Wie passt das denn zusammen?
Das passt überhaupt nicht zusammen, aber es passt wunderbar zur Politik von Jair Bolsonaro. Bolsonaro hat ja von vornherein gesagt, ach, dieses Corona, das ist doch nur eine Grippesinha, hat er immer gesagt. Also eine kleine Grippe. Wir wissen es eigentlich inzwischen besser, egal wo man hinschaut, aber er bleibt immer noch bei seiner Meinung. Er geht auch immer noch raus, er trifft sich mit seinen Anhängern. Gab es jetzt gerade Anfang der Woche richtig grausame Bilder. Da hat er an einer kleinen Kundgebung in Brasilien teilgenommen und hat die ganze Zeit Hustenanfälle gehabt. Aber er war draußen und hat sich mit den Leuten getroffen. Und das Ganze natürlich ohne Mundschutz, ohne Maske. Es ist einfach seine Politik zu sagen, das Wichtigste ist, dass die Wirtschaft brummt. Brasilien darf nicht stillstehen. Und ach, dieses Virus, das nehme ich nicht ernst.
Und er sagt ja auch, naja, früher oder später bekommen das alle. Dann ist es doch eigentlich egal, völlig außer Acht lassen, dass eben das Gesundheitssystem das überhaupt nicht stemmen kann. Wie sieht es denn in Brasilien selbst aus? Die Menschen, die dort leben, halten die sich an die Beschränkungen oder sind die eher auf der Seite von Bolsonaro?
Naja, wie überall, teils, teils. Also in vielen Städten, in vielen Teilstaaten haben die Gouverneure oder zum Teil auch einfach die Bürgermeister solche Beschränkungen erlassen. Aber es gibt nach wie vor keine Regelungen, die für ganz Brasilien gelten würden. Und die Leute halten sich da schon überwiegend dran. Aber man muss sich trotzdem vor Augen halten, es ist was anderes, ob man, jetzt sage ich mal, im reichen Viertel in seiner Villa am Pool sitzt und dort wartet, bis die Quarantäne vorbei ist. Oder ob man in einer Favela ist, wo die Leute darauf angewiesen sind, rauszugehen, zu versuchen, irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen. Die haben einfach keine Reserven, die haben keinen vollen Kühlschrank. Also da ist es nicht so einfach, sich an die Beschränkungen zu halten oder auch an ganz einfache Hygieneregeln wie Hände waschen. Dazu brauche ich erstmal ein Bad mit fließendem Wasser. Und das haben nicht alle.
Nutzt Bolsonaro denn eigentlich diese Krise jetzt auch aus für seine Politik?
Eigentlich nicht so, wie man es in anderen Ländern auch sieht. Also nicht so wie, jetzt sage ich mal, in Ungarn, wo der Präsident versucht, die alle Macht an sich zu reißen im Windschatten der Corona-Krise. Ich würde eher sagen, er versucht, sich von der Krise ein bisschen Abstand zu nehmen. Also er versucht, die Schuld jetzt anderen zu geben. Er schimpft die ganze Zeit auf die Gouverneure und auf die Bürgermeister, die eben diese Beschränkungen erlassen haben. Die retten zwar Leben, das ist ganz klar, aber klar ist auch, dass die sind natürlich auch für die Wirtschaftskrise damit irgendwie mitverantwortlich. Und da wird Bolsonaro in ein paar Monaten sagen, ich habe es euch doch gleich gesagt, jetzt haben wir eine Wirtschaftskrise wegen dieser blöden Beschränkungen. Das ist seine Taktik, die ja im Prinzip jetzt schon zu sehen ist. Also er will einfach nicht mehr mit dieser Krise in Verbindung gebracht werden. Das ist die Idee dahinter, glaube ich.
Die Corona-Pandemie in Brasilien, das Gesundheitssystem hat jetzt schon Probleme, die schweren Verläufe von Covid-19 vernünftig zu versorgen. Aktuelle Infos von Ivo Maruschek im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, diese Diskussionen machen müde. Maskenpflicht, ja oder nein. Geschäfte öffnen, ja oder nein. Abstand halten, ja oder nein. Mit Freunden treffen, ja oder nein. Dieses ganze Corona-Ding, die Ansagen dazu, die sind verwirrend. Manchmal auch so schön eindeutig, uneindeutig, ne? Klare Regeln sind natürlich gut in solchen Krisenzeiten. Die sollen uns ja helfen. Trotzdem darf man natürlich auch über diese klaren Regeln diskutieren. Und man darf darüber sprechen, wie sinnvoll sie sind in einigen Bereichen oder eben auch nicht. Und diese Diskussionen, die sind anstrengend. Ja, aber sie helfen uns gerade jetzt am allermeisten, findet unsere NOVA-Reporterin Ina Plodroch.
Im Netz kursieren gerade diese Corona-Regeln. Twitter-Nutzerin Steffi hat sie anonym geschickt bekommen.
Sie dürfen im Prinzip das Haus nicht verlassen. Aber wenn sie es möchten, dann eigentlich schon.
Die Corona-Zeit, ja, die ist verwirrend.
Masken sind nutzlos, aber sie sollten dennoch eine tragen, denn sie kann Leben retten.
Und die Corona-Zeit, die ist auch geprägt von einem Nein, doch, also Jein. Beispiel Geschäfte.
Alle Läden sind geschlossen, außer die, die eben geöffnet haben.
Ja, und wenn die Läden schon geöffnet haben, ja, dann könnte ich doch auch ein paar Leute treffen, oder? Das denken sich bestimmt gerade so einige. Also besser klare Regeln, Maske auf, Läden zu, basta, aus. Ein bisschen so eben, wie es in den ersten 3 Wochen ja auch war. Paul Nolte, der ist Professor für Zeitgeschichte an der Freien Universität in Berlin. Und er meint, das alles war die erste Phase in den ersten 3 Wochen Ende März.
In der ersten Aprilhälfte bis Ostern, als es diese Diskussionen gar nicht oder kaum gab und wir wie eingefroren und eingeschworen waren auf das, was da von oben verkündet wurde.
Naja, und als alles auch noch irgendwie eindeutig war. Stay at home, flatten the curve, alle zusammen nichts tun. Und jetzt spricht Merkel von Öffnungsdiskussionsorgien. Die einen wollen eben noch mehr Geschäfte offen haben und Christian Lindner sagt:
Es darf keine Diskussionsverbote oder Einschüchterungsversuche geben.
Wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben, wenn wir Lockerungen machen, dann wissen wir eben nicht genau, was die Folge davon ist.
Steigen dann also die Zahlen? Verfehlen wir damit das Ziel? Und Stichwort Unsicherheit, was war das Ziel nochmal?
Wir sollten so lange zu Hause bleiben, bis das Virus verschwindet. Aber es wird nur verschwinden, wenn wir eine kollektive Immunität erreichen, also wenn es zirkuliert. Deshalb dürfen wir nicht zu sehr eingesperrt bleiben. Deswegen bleiben Sie besser zu Hause.
Wie ist das also in Corona-Zeiten mit der politischen Diskussion? Brauchen wir autoritäre Ansagen und müssen wir das alles kommentarlos aushalten?
Mich persönlich nervt tatsächlich kaum etwas mehr in der Diskussion als diejenigen Stimmen, die sich so brav und wohlgefällig äußern.
Und so gar keine menschliche Reaktion zulassen wie, Mann, das nervt echt. Dabei sind genau eben diese Widersprüche und diese so widerstreitenden Gefühle total normal.
Aushalten müssen wir sie natürlich irgendwie, aber auch nach außen tragen und untereinander auch kommunizieren. Dann kommen wir weiter.
Paul Nolte, der meint, diese Ambiguität, so nennt die Wissenschaft das, die meint ja,
eben, dass man sich nicht so eindeutig festlegen kann und sollte.
Dieses innerliche Hin und Her oder ein gesellschaftliches Abwägen und diese Diskussion, die sollten wir gar nicht erst versuchen zu überwinden.
Aber vor allen Dingen ist es wichtig, von diesem Bild wegzukommen des Aushaltens, das jeden Menschen so alleine für sich da sieht. Das ist ein gesellschaftlicher, ein kommunikativer Prozess.
Also auch wenn wir auf der einen Seite wissen, Covid-19 ist gefährlicher, als wir alle im Januar noch dachten, ist es trotzdem nicht so, dass wir politische Entscheidungen zur Corona-Krise nicht diskutieren dürfen. Es hilft auch überhaupt nichts, es vermeintlich einfach darzustellen.
Also genau, man muss dann auch sagen, das ist scheiße, dass ich das jetzt hier muss, ja, und nicht das noch irgendwie so verklären, wie toll empathisch bin ich.
Wenn ich Diskussionen zur Lockerung und zur Krise ablehne. Deshalb meint er, lieber darüber sprechen, dass diese Corona-Zeit schon ziemlich nervt und damit gemeinsam diese Unsicherheit und diese Ungewissheit aushalten.
Es ist gesund, frische Luft zu schnappen, aber man wird sehr schief angesehen, wenn man frische Luft schnappt. Vor allem in Parks. Außer man geht, ohne sich hinzusetzen. Obwohl, das darf man ja jetzt, aber nur mit einem Buch. Oder wenn man alt ist. In welchem Alter? Aber nicht zu lange oder schwanger. Aber eben nicht alt. Oder so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.